Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist Dirk Müller. Einen schönen guten Abend. Ist das absurd oder ist das klug, clever, vorsichtig? In Kanada wird geimpft, in Großbritannien wird geimpft, wie auch in den USA. Doch Europa zögert. Noch keine Zulassung für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer, den die anderen Länder eben bereits nutzen, um ihre Bevölkerung aus der Corona-Krise zu führen. Jetzt macht Jens Spahn mehr Druck auf die Europäische Zulassungsbehörde EMA. Wir berichten dazu gleich ausführlich aus Berlin und aus Brüssel. Und das haben wir noch hier im Deutschlandfunk. Der President-elect ist jetzt offiziell von den Wahlmännern und Wahlfrauen in den USA bestätigt. Und Wladimir Putin gratuliert seinem neuen Amtskollegen Joe Biden. Und mehr Wettbewerb trotz Facebook und Co. Die EU will gegen die Vormachtstellung der Internet-Giganten vorgehen. Andere impfen bereits mit einem deutsch-amerikanischen Impfstoff. Nur Europa lässt sich noch Zeit, EU-Europa, um da genauer zu sein, und damit eben auch Deutschland. Wie passt das zusammen? Weil sich die Europäische Zulassungsbehörde eben mehr Zeit nimmt als notwendig. Das sagen jedenfalls die Kritiker, darunter auch viele Mediziner. Nun soll es aber doch etwas schneller gehen als geplant, als angekündigt. Bettina Klein für uns in Brüssel. Wie ist der Stand?
Es war eigentlich immer die Rede davon, die Genehmigung der Europäischen Arzneimittelmedizinbehörde kommt bis Ende des Jahres. So hat es Kommissionspräsidentin von der Leyen schon vor Wochen angekündigt. Der Stichtag 29.12. kam zustande, weil die Sitzung des zuständigen Gremiums dann angesetzt war. Bei der bleibt es jetzt auch für alle Fälle. Es wurde aber eine zusätzliche Sitzung anberaumt für nächsten Montag. Das ist der 21. Dezember, weil so die Begründung, man gestern nochmal einen neuen Datensatz des Unternehmens BioNTech bekommen hat. Der CDU-Europaabgeordnete und Gesundheitspolitiker Peter Liese hat mir eben nochmal bestätigt, dass BioNTech noch heute Nacht um eins Daten geliefert hat, die will man prüfen und wenn möglich, das ist die kleine Einschränkung, die die EMA selbst macht, wenn möglich dann schon am nächsten Montag eine Bewertung abgeben. Der Termin 29. bleibt noch bestehen für den Fall, dass es noch Fragen gibt, also sprich für den Fall, dass die Entscheidung eben doch noch nicht vor Weihnachten fallen kann.
Reden wir über das Prozedere konkreter. Was passiert jetzt?
Also wenn die Europäische Medizinagentur die Zulassung auf dem europäischen Markt empfiehlt, dann muss die EU-Kommission quasi noch die offizielle Entscheidung treffen und da quasi ihren Stempel draufdrücken. Für diese Prüfzeit sind normalerweise bis zu 67 Tage, also sprich gut zwei Monate vorgesehen. Die EU-Kommission hat aber zugesichert, dass sie, sobald die Einschätzung da ist, grünes Licht geben wird, also sprich möglicherweise binnen von Stunden oder von ganz wenigen Tagen. Und es ist dann natürlich an jedem einzelnen Land, dann die Impfung tatsächlich auch zu organisieren.
Mhm. Stellt sich wie den ganzen Tag, wie in den Tagen zuvor auch immer wieder noch einmal die Frage, gerade heute vor dem Hintergrund dessen, dass es vielleicht jetzt doch schneller geht. Warum dauert es so lange in Europa?
Ja, man muss da wirklich, glaube ich, ein paar Missverständnisse nochmal aufräumen. Was die Europäische Agentur macht, das ist das normale abgestimmte Verfahren, das notwendig ist, um einem Präparat die Zulassung auf dem europäischen Markt zu gewähren. Es sind Notfallzulassungen möglich. Davon hat das Vereinigte Königreich Gebrauch gemacht, unter anderem auch natürlich Kanada und die Vereinigten Staaten, aber die sind ja nicht mehr in der EU. Großbritannien ist nach wie vor an die Regelungen der EU gebunden. Das heißt, diese Notfallentscheidung wäre auch in jedem anderen Land möglich gewesen. Man hat sich aber dagegen entschieden. Alle 27 EU-Staaten, die tatsächlich Mitglied sind der Europäischen Union, haben gesagt, wir warten wirklich diese gründlichere Prüfung der Europäischen Agentur ab. Und schon dort gab es auch ein beschleunigtes Verfahren. Das heißt, dort sind die Daten reingekommen und wurden so, wie sie reinkamen, direkt geprüft. Das heißt, Rolling Review, das ist schon ein abgekürztes Verfahren. Wir müssen ja auch mal sehen, dass bis vor wenigen Wochen noch die Diskussion war, warum geht denn das so schnell? Ist das überhaupt sicher? Eine ganz wichtige Frage ist dabei zum Beispiel die Haftung. Großbritannien hat quasi das Unternehmen entbunden von einer Haftung für den Fall, dass es eben Schäden gibt. Das heißt, da haftet nicht das Unternehmen, sondern es haftet der Staat. Das ist einer der großen Unterschiede dabei. Und wie gesagt, diese Notfallentscheidung kann die Europäische Agentur überhaupt nicht treffen. Die muss jedes einzelne Land selbst treffen und die Bundesregierung hat sich eben nicht dafür entschieden. Viele Experten meinen aus guten Gründen.
Wann kommt die Impfstoffzulassung? Vielen Dank für diese aktuellen Informationen live aus Brüssel. Bettina Klein. Wir haben das gerade gehört, es soll alles fixer, rascher, schneller gehen jetzt in Europa. Es geht ja schließlich exakt um denselben Impfstoff, der in Großbritannien, Kanada und den USA bereits eingesetzt wird. Jens Spahn, wohl auch die Kanzlerin, haben in den vergangenen Tagen den Verantwortlichen bei der EMA klargemacht, dass rasch gehandelt werden soll, gehandelt werden muss. Nun gibt es so etwas wie Erleichterung. Aufatmen. Aus Berlin dazu Panayotis Gavrilis.
Die Ankündigung der Europäischen Arzneimittelbehörde über die Zulassung des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes am 21. Dezember früher als geplant zu entscheiden, sorgt für Hoffnung auch in Deutschland.
Ziel ist, eine Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen. Zum Jahreswechsel wollen wir in Deutschland mit dem Impfen beginnen, noch vor dem Jahreswechsel genau genommen.
So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Warum ist Europa angeblich so langsam, fragen manche, die nach Großbritannien und in die USA blicken, wo bereits geimpft wird, weil es eine Notfallzulassung gibt. Eine Notfallzulassung hatte auch hierzulande die Deutsche Krankenhausgesellschaft gefordert. DKG-Präsident Gerald Gass erklärt gegenüber dem Fernsehsender Phoenix seine Forderung so.
Wir wissen ja aus den Studien dieser Impfstoffe, die an mehreren 10.000 Menschen erprobt wurden, dass sie sehr sicher sind, dass relativ wenige und nur relativ geringfügige Nebenwirkungen aufgetreten sind, dann ist das Risiko, was damit verbunden ist, wesentlich geringer als das Risiko als nicht geimpfter Hochrisiko-Mensch-Patient an dieser Erkrankung zu sterben.
Jens Spahn allerdings bleibt dabei und verteidigt den europäischen Weg.
Wir haben von Anfang an gesagt, wir machen keine Notzulassung, sondern eine ordentliche Zulassung. Und die Frage, wie ein Impfstoff zugelassen wird, ist aus meiner Sicht auch etwas, was Vertrauen erweckt. Und deswegen gibt es eine ordentliche Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde eben auch, um dieses Vertrauen zu erhalten und zu gewinnen. Und zweitens haben wir von Anfang an gesagt, wir machen das europäisch, nicht national.
Normalerweise dauert die Entwicklung von Impfstoffen mehr als 10 Jahre, ergänzt Bildungsforschungsministerin Anja Karliczek und betont,
dass wir mehrere Impfstoffe brauchen, weil wir natürlich auch nach der Zulassung immer noch weitere Daten erheben. Wir werden feststellen, dass nicht jeder Impfstoff für jede Gruppe und auch gerade für jede Risikogruppe gleich verträglich ist.
Während die Impfzentren in den Bundesländern bereits aufgebaut sind oder sich noch im Aufbau befinden, zeichnet sich ab, wer zuerst geimpft werden kann. Vorrang sollen Menschen erhalten, die ein Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, Krankenhauspersonal und Beschäftigte in wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge. Bisher ist geplant, das über eine Verordnung zu regeln. Die Verordnung soll noch einmal überarbeitet werden, wegen der Frage der Priorisierung, da es zu Beginn nicht genügend Impfstoffdosen geben wird. Der Bundestag will sich damit befassen. FDP-Chef Christian Lindner reicht das aber nicht. Die Liberalen schlagen ein Gesetz vor, Impfen aber soll freiwillig bleiben.
Wenn es um die Verwirklichung von Grundrechten geht, wenn es um Fragen wortwörtlich von Leben und Tod geht, dann muss der Deutsche Bundestag über die Prioritätenfolge beim Impfen entscheiden.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert indes ein Begleitgremium des Bundestages, um die Massenimpfungen gegen das Coronavirus parlamentarisch zu beobachten. In der letzten Bundestagssitzungswoche dieses Jahres beginnt morgen der bundesweite Shutdown. Fast alle Geschäfte müssen schließen. Läden mit Produkten für den täglichen Bedarf, darunter Supermärkte, Drogerien, Apotheken, bleiben aber geöffnet. Für Kitas soll es Notfallbetreuungen geben. Schulen sollen entweder geschlossen werden oder die Anwesenheitspflicht soll entfallen. Jens Spahn verteidigt den Schritt, das Land herunterzufahren.
Der Shutdown, meine Damen und Herren, war geboten. Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen.
Der RKI-Chef Lothar Wieler appelliert erneut, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Die Lage sei so ernst wie noch nie, so Wieler.
22.475 Menschen sind an oder mit diesem Virus verstorben. Bislang wurden im Dezember pro Tag zwischen 12.000 und 29.000 neue Fälle ans RKI übermittelt. Die Fallzahlen sind insgesamt so hoch wie nie. Und sie steigen weiter an. Die Gefahr besteht, dass sie die Situation weiter verschlimmert und es damit immer schwieriger wird, mit der Pandemie und ihren Folgen umzugehen.
Bis auf die AfD sind sich alle anderen Parteien im Bundestag darüber einig, dass der harte Lockdown angesichts der Infektionszahlen unvermeidbar ist. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält den Lockdown zwar für richtig, Kritik gibt es aber trotzdem.
Es ist beschämend, dass der Sommer und der Herbst nicht genutzt worden ist in vielen Regionen, um Schutzkonzepte für Altenheime, für Pflegeheime zu entwickeln und umzusetzen.
Auch die Kanzlerin rechtfertigt erneut die beschlossenen Maßnahmen. Sie seien dringend notwendig. Das Impfen werde helfen, aber wann die Pandemie genau zu Ende sei, könne noch nicht gesagt werden. Es müsse flexibel auf das Virus reagiert werden, so Merkel. Soll heißen, es ist nicht ausgeschlossen, dass der ab morgen geltende Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert wird.
Aus Berlin, Panayotis Gavrilis. Der Lockdown Light ist also heute Nacht passé, dann kommt der Lockdown 3. Ein harter Lockdown, deutlich weniger Kontakte, geschlossene Geschäfte, restriktiver Betrieb in Schulen und Kitas, massive Reisebeschränkungen bis hin zu Verboten, in allen Bundesländern ein bisschen anders geregelt. Die Einkaufsmeilen in den Städten sind noch einmal sehr stark frequentiert. Das war gestern so, das ist heute so. Unser Reporter Thomas Wagner hat kurz vor Toresschluss Shopping-Eindrücke in Konstanz für uns gesammelt.
Konstanz, wie lange wir noch anstehen müssten, weiß man nicht. Ja, ich würde sagen, so nach 10 Minuten gehe ich wieder. Also ja, vielleicht so 10, 15 Minuten hoffentlich nur. Ich finde es schon sehr voll. Ich bin selber auch nur da, weil ich noch was zurückbringen muss und es ist der letzte Tag dafür dann ist.
Ganz schön lange die Schlange vor dem Bekleidungshaus in der Konstanzer Innenstadt. Letzter Tag vor dem Lockdown, letzte Chance, in den Geschäften noch etwas zu erledigen. Die will die Konstanzerin Helene Randmeier wahrnehmen. Klar, da ist der Andrang größer als sonst. In diesem Fall gar nicht mal so sehr im Geschäft selbst. Die Kundenzahl ist begrenzt, sondern davor.
Natürlich ist es mit der Kundenfrequenz am letzten Tag nicht optimal, aber ich finde an sich war es definitiv die richtige Entscheidung, da es härter durchzugreifen. Und dafür hat man jetzt ja die nächste Woche dann keine offenen Läden mehr.
Etwa 3 Gehminuten entfernt, ein riesiges Einkaufszentrum ganz dicht an der Grenze zur Schweiz. Eine Frau im Pelzmantel, Anfang 60, läuft Richtung Eingang. Erstmal kein Gedränge, zum Glück.
Also ich finde, es ist noch überschaubar alles. Es ist ja noch früh am Tag. Ich denke mal, heute Nachmittag wird es schlimmer.
Dass ab morgen Schluss ist mit dem vorweihnachtlichen Einkaufsvergnügen, dass der Lockdown kommt, hält sie für richtig.
Die Zahlen gehen immer höher und höher. Wir müssen Abstand halten, wir müssen irgendwie runterkommen davon. Also ich bin dafür. Muss ich ehrlich sagen, es ist nur furchtbar für die Wirtschaft. Die ganzen kleinen Läden, die kleinen, ja, selbstständigen Leute, die gehen alle pleite. Das wird eine Katastrophe noch. Ich weiß gar nicht, wie man das auffangen soll.
Ja, bitte Thorsten, der Thorsten Friedrich und Betroffener von dieser Krise, wie so fast alle.
Thorsten Friedrich ist Einzelhändler in der Konstanzer Niederburg, betreibt einen Fasnachtsladen. Die Geschäfte gingen schon ohne Lockdown nicht besonders. Fasnacht im nächsten Jahr fällt aus, wegen Corona. Und jetzt ab morgen vollständig Schicht im Schacht.
Ja, irgendwas muss ich machen, bloß was richtig ist, weiß man halt auch nicht. Ich finde es halt nur Katastrophe, dass mir Einzelhändler anders behandelt werden, wie zum Beispiel Gastronomie, sprich Hilfsmaßnahmen, die meines Erachtens unter aller Sau sind.
Klingt drastisch, doch die Situation sei halt drastisch, sagt Thorsten Friedrich.
Also es ist so, die Gastronomie hat ja November, Dezember auch müssen schließen. Die bekamen 75% vom Vorjahresumsatz für diesen Monat. Und das Einzelhandel, so wie das gerade aussieht, wollen die irgendwie abspeisen mit den Fixkosten, sprich Mietzuschüsse etc. abspeisen. Und das heißt, wenn man nur das Geld bekommt, was man reinsteckt, dann hat man nichts zum Leben.
Ein Schuhgeschäft ein paar Altstadtgassen weiter, kurz nach Eröffnung gegen 10 Uhr, gute Kundenfrequenz, aber kein Gedränge. Das kann allerdings noch kommen, so wie gestern.
Es war so ein gewisser Effekt da, nach dem Motto, ich muss jetzt noch was einkaufen, weil morgen die Läden geschlossen sind. Das war das Prinzip. Und da wir auch bei uns lokal Reduzierungen vorgenommen haben, die auch sichtbar waren, hat das eben auch noch einen Effekt ausgelöst.
Allerdings, Filialleiter Ulrich Hirschfeld achtet peinlichst genau darauf, dass nicht zu viele Kundinnen und Kunden gleichzeitig im Laden sind.
Die Frequenz war nicht so stark, dass wir das irgendwie reglementieren mussten. Also es gab keine Schlange, es war eine gute Verteilung und es war also nicht so, dass es dann eng wurde.
Eng wird es allenfalls finanziell. In den nächsten Wochen, in denen unter normalen Umständen kurz vor Weihnachten die Kasse klingeln würde. Nun, in diesem Jahr klingelt nichts. Geschäft zu.
Die Weihnachtszeit, wie Sie sagen, ist die beste Zeit und da realisieren wir eben einen ganzen Teil auch des Umsatzes und des Erfolgs. Und das ist traurig, aber betriebswirtschaftlich ist es also desaströs.
Ein paar Meter weiter allerdings geht noch was. Manchmal ist das fast schon ein bisschen zu viel.
Ja, ich habe das heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass ab 60, da bin ich lange drüber. Und dann habe ich Sie danach gefragt, diese Maske hier, nicht die, die ich auf habe.
In der Altstadtapotheke stehen die Menschen tatsächlich zeitweilig Schlange, vor allem die Älteren. Denn ab heute werden für die über 60-Jährigen kostenlos 3 FFP2-Masken mit deutlich besserer Filterwirkung ausgegeben.
Der Ansturm ist sehr groß, leider ein bisschen groß. Es hat ein bisschen die Mitteilung gefehlt, dass es eigentlich die Versorgungslage mit jedem Tag besser wird und insbesondere gerade für die Risikogruppe es natürlich sinnvoll ist, jetzt dann erst in die Apotheken zu kommen, wenn durch die Schließung des sonstigen Einzelhandels die Frequenzen etwas ruhiger sind.
So der Appell von Apotheker Daniel Hölzle. Nicht überall habe sich herumgesprochen, dass die FFP2-Maskenausgabe für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zwar heute beginnt, aber dann in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht.
Mit jedem Tag wird jetzt die Versorgungslage besser. Es war sehr kurzfristig, die Masken zu besorgen. Deswegen sind wir jetzt heute auch noch nicht so und viele Apotheken noch nicht perfekt versorgt. Das wird aber jetzt zunehmend besser bis Weihnachten.
Aber ich dachte nicht.
Konstanz, die Einkaufsstadt am Bodensee. Während sich am späten Vormittag die Zahl derjenigen, die auf Geschenksuche sind, in der Innenstadt eher noch in Grenzen hält, zieht der Andrang zur Mittagszeit deutlich an. Ab morgen wird hier allerdings alles öde und leer sein. Und wie lange dieser Zustand anhält, keiner weiß das so genau. Einzelhändler Thorsten Friedrich.
Ich hoffe, es ist ganz schnell vorbei, aber vom Gefühl her wird uns jetzt noch eine Zeit lang beschäftigen.
Eine Reportage von Thomas Wagner. Facebook, Google oder auch Amazon. Drei Giganten, deren Marktanteile, deren Geschäftsfelder, deren Einflussmöglichkeiten immer größer werden. Die EU-Kommission will nun dagegenhalten mit neuen Regeln für die digitale Welt, die die Marktmacht der Megakonzerne begrenzen sollen und die Inhalte strenger kontrollieren sollen. Paul Vorreiter kennt die Pläne genauer.
Es ist das letzte Flaggschiff-Projekt, das die EU-Kommission in diesem Jahr auf den Weg bringt. Kommissionsvize Margarete Vestager wählte bei der Präsentation heute Nachmittag wuchtige Worte.
What we are going to present to you are two milestones in our journey to make Europe fit for digital age. The Digital Services Act and the Digital Markets Act.
Die zwei Meilensteine Digital Services und Markets Act sollen das digitale Leben in der EU von Grund auf neu ordnen. Im Wesentlichen geht es um eine Reihe von Pflichten für Plattformen, Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer sowie fairen Wettbewerb im digitalen Binnenmarkt. Der Digital Services Act gibt Plattformen, die über 45 Millionen aktive Nutzer in der EU haben, besondere Aufgaben. Die müssen nachweisen können, dass sie Vorkehrungen gegen illegale Inhalte wie Hate Speech treffen, dass sie ihre Verbraucher angemessen vor gefälschten Waren schützen, wissen, wer ihre Händler sind. Die großen Plattformen sollen sich für externe Prüfer und Wissenschaft öffnen. Zwar sollen Plattformen weiterhin grundsätzlich nicht haftbar sein für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, doch sie sollen sie schnell runternehmen können, falls das angeordnet wird, auch grenzübergreifend. Gleichzeitig sollen Nutzerinnen und Nutzer aber auch leichter gegen Plattformen vorgehen können, wenn sie den Eindruck haben, Inhalte wurden zu Unrecht runtergenommen. In Zukunft soll Usern klar sein, warum ein bestimmter Inhalt oder eine bestimmte Werbung ihnen angezeigt wurde.
So the Digital Services Act will also require platforms to tell us how their algorithms work, how their recommender system selects the content that they show us, but not require platforms to reveal their algorithms.
Transparenz, wie Algorithmen arbeiten, aber keine Offenlegungspflicht. Kern des Digital Markets Act ist es, Schieflagen im Wettbewerb zu korrigieren. Die Kommission will sogenannte Gatekeeper definieren, also marktdominierende Firmen, denen bestimmte Strafen bei unfairen Praktiken drohen werden. Bis zu 10% des Jahresumsatzes oder sogar der Teilverkauf einer Sparte bei systematischen Verstößen. Die Kommission hat dabei folgendes Verhalten im Blick, zum Beispiel wenn Plattformen etwa ihre eigenen Dienste bevorzugt im Ranking anzeigen und Daten ihrer Mitbewerber für eigene Zwecke nutzen, um so noch größer und mächtiger zu werden. Im Europaparlament stößt der Vorschlag grundsätzlich auf ein positives Echo. Der SPD-Digitalexperte im Europaparlament Timo Wölken hätte sich bei einem Aspekt mehr Verbraucherfreundlichkeit gewünscht.
Bei der Interoperabilität geht der Vorschlag ja sozusagen völlig ins Leere. Also es wird nicht sichergestellt, dass Nutzerinnen und Nutzer sich nicht mehr an eine Plattform, an ein Betriebssystem, an einen Anbieter binden müssen. Und ich glaube, dass hier noch viel Nachbesserungspotenzial für das Europäische Parlament liegt.
Die EU-Kommission hofft, dass die Gesetzespakete in anderthalb Jahren am Ziel sein könnten. Da es sich allerdings um kontroverse Gesetze handelt, darf mit viel Lobbying und harten Verhandlungen mit Mitgliedsländern und EU-Parlament gerechnet werden.
Paul Vorreiter aus Brüssel. Donald Trump und seine Anhänger werden es wohl als herben Schlag empfinden. Kein geringerer als Mitch McConnell erkennt Joe Biden als nächsten Präsidenten der USA offiziell an. Mitch McConnell ist nicht irgendwer, er ist Führer der Republikaner im amerikanischen Senat. Und noch jemand hat sich inzwischen zu Wort gemeldet. Wladimir Putin aus Moskau, Christina Nagel.
Auch den russischen Medien war es eine Eilmeldung wert. Präsident Putin gratuliert Joe Biden zum Wahlsieg als einer der letzten großen Staatschefs. Er wünsche dem gewählten Präsidenten viel Erfolg, heißt es in dem Telegramm, aus dem der Kreml am Vormittag zitierte. Aus den Textpassagen lässt sich eine gewisse Sorge des Kreml herauslesen, dass es in den russisch-amerikanischen Beziehungen noch komplizierter werden könnte. Viele russische Experten erwarten von Biden deutlich mehr Kritik mit Blick auf Bürgerrechtseinschränkungen und auch neue Sanktionen, zum Beispiel in Bezug auf die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Präsident Putin betont in seinem Glückwunschtelegramm, dass eine Zusammenarbeit den jeweiligen Interessen und der internationalen Gemeinschaft dann gerecht werden könne, wenn sie auf Augenhöhe und gegenseitigem Respekt beruhe. Ungeachtet aller Differenzen sei er sich sicher, dass Russland und die USA ihrer besonderen Verantwortung für die globale Sicherheit und Stabilität in der Welt gerecht werden könnten. Er, betonte Präsident Putin, sei zur Zusammenarbeit bereit und zu Kontakt zu beiden. Beide Seiten hätten direkt Gelegenheit, guten Willen zu beweisen. Sie könnten gemeinsam dafür sorgen, dass das letzte große atomare Abrüstungsabkommen, das im Februar ausläuft, verlängert und damit am Leben gehalten wird. Russland hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder für eine Verlängerung des New START-Vertrages, das die Nukleararsenale beider Länder begrenzt, stark gemacht. Der Kreml war sogar auf Forderungen der Trump-Administration eingegangen, allerdings ohne Erfolg.
Christina Nagel, bleiben wir in Moskau. Von anderer Seite gibt es massive Vorwürfe jetzt gegen Wladimir Putin von Alexander Nawalny. Erneut der Kreml-Kritiker, der sich nach dem Giftanschlag immer noch in einer deutschen Reha-Klinik behandeln lässt. Killerkommando, so die Vorwürfe gegen den russischen Geheimdienst und damit auch gegen den Präsidenten. Sabine Adler.
An den umfangreichen internationalen Recherchen der Investigativplattformen Bellingcat und The Insider, des US-Nachrichtensenders CNN und des Spiegels arbeitete Alexej Nawalny zuletzt über einen Monat lang mit. Am Morgen stellte er sich eine Stunde den Publikumsfragen des russischen Radiosenders Echo Moskwe. Die drängendste: Wurde er auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin vergiftet? Der aus Deutschland per Video zugeschaltete Korruptionsjäger zögerte keinen Augenblick. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, denn da waren nicht nur drei Personen involviert, sondern das war eine große Operation, fast 4 Jahre lang mit Dutzenden Leuten, etlichen Generälen des FSB-Geheimdienstes. Das war eine formale Operation mit Polizisten und regionalen FSB-Einheiten, die das alles deckten. Der FSB hat einen staatlichen Auftrag erfüllt. Der FSB-Chef Bortnikow hätte so etwas nie allein getan, denn das wäre ohne jede Übertreibung ein Terrorakt. So etwas würden sie nie ohne Befehl Putins machen. Parallel mit den Enthüllungen hatte auch Nawalny auf seinem Kanal einen fast einstündigen Film platziert, in dem er leicht verständlich für jedermann nachvollziehbar erklärt, dass ihn 8 FSB-Mitarbeiter, darunter Chemiker und Mediziner, 3,5 Jahre auf rund 30 Reisen begleiteten und ihn mindestens 2-mal, seine Frau Julia 1-mal, vergiftet hatten.
Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить.
Hallo, ich bin Nawalny. Ich weiß, wer mich umbringen wollte, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, wie sie mit richtigem und falschem Namen heißen. Ich habe ihre Fotos. Nawalny bittet, den Film weiter zu verbreiten, da er im russischen Fernsehen mit Sicherheit nicht gezeigt werden würde. 8 Männer begleiteten ihn und sein Team bei den Reisen in die russischen Regionen. Das taten sie in wechselnder Zusammensetzung. Der Oppositionspolitiker habe deshalb nichts davon gemerkt. Anhand von Reise- und Kommunikationsdaten hatten die Rechercheure nachgehalten, wer Nawalny jeweils auf den Fersen war. Die Konsequenz für den 44-jährigen Juristen? Nichts Sensationelles. Ich erstatte Anzeige wegen eines Verbrechens. Und diese Anzeige werden wir an die Ermittlungsbehörde und den FSB schicken. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Auch wenn wir genau wissen, dass der FSB den Mordversuch organisiert und das Staatsoberhaupt, Präsident Putin, den Befehl dazu gegeben hat. Wir wissen das, weil wir wissen, wie der FSB vorgeht. Wir wissen, dass der FSB Militärchef nicht nur bis heute seine Befehle von Putin bekommt, sondern dass Putin den FSB bis heute operativ führt, dass er sich mit den Stellvertretern Bortnikows und den Abteilungsleitern trifft. Von einer internationalen Strafverfolgung halte er nichts, denn es sei ganz klar der russische Staat gewesen, der einen russischen Bürger vergiftet habe. Die Verwendung einer verbotenen Chemiewaffe allerdings werfe jede Menge Fragen auf, zumal Russland zu den Gründern der Organisation für das Verbot chemischer Waffen gehört hat. Auf die Frage, ob er sich mit dieser Recherche die Rückkehr nach Russland verbaut habe, reagiert Nawalny erstaunt. Das verstehe ich nicht. Das ist doch nicht mein Problem, sondern Putins, der mich offensichtlich hasst und mit meinem Gesicht all die Leute verbindet, die nicht einverstanden sind mit der Korruption und Okkupation der Macht. Und der deshalb all diesen Menschen mit meiner Ermordung eine Botschaft senden wollte.
Sabine Adler berichtete, dass der Bleigehalt in unserem Trinkwasser ist hoch. Das ist seit Jahrzehnten so in vielen Teilen Europas, ebenso lange warnen Wissenschaftler davor. Und wie hoch ist die Konzentration von kleinsten Mikrobestandteilen in Leitungswasser, also von winzigen Plastikteilchen? Das Trinkwasser muss besser werden, beschließt jetzt die Europäische Union, das Europäische Parlament. Mehr dazu von Stefan Überbach.
Mehr öffentliche Trinkbrunnen, schärfere Qualitätskontrollen, weniger Plastikmüll. Mit der neuen Richtlinie will die EU das Vertrauen der Menschen ins Leitungswasser stärken. Die Grenzwerte für Schadstoffe wie Blei oder für Bakterien wie Legionellen werden gesenkt. Und für sogenannte Hormongifte wie den Weichmacher Bisphenol A werden zum ersten Mal Obergrenzen eingeführt. Das gilt auch für Mikroplastik. Europa-Staatsminister Michael Roth als Vertreter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft hält die Reform der Wasserrichtlinie nach 20 Jahren für überfällig.
Wir stimmen sicherlich, egal wo wir politisch stehen und welche Institutionen wir vertreten, darin überein, dass sauberes, gesundes Wasser die wichtigste Grundlage für ein gutes Leben ist.
Die europäischen Mitgliedstaaten müssen ihren Bürgern künftig den Zugang zu sauberem Trinkwasser einfacher machen. Vor allem denen, die besonders viel Schutz brauchen oder ausgegrenzt sind, wie etwa Obdachlose. Aktuell haben mehr als 1 Million Menschen kein frisches Wasser, 8 Millionen keine sanitären Anlagen. Das ist ein Grund zu großer Sorge und muss ein Weckruf sein für die Politik in ganz Europa, sagt die schwedische Sozialdemokratin Jytte Güteland.
This is cause for grave concern and must be a wake-up call for all decision makers across Europe.
In den Innenstädten soll es demnächst mehr frei zugängliche Zapfstellen geben. Außerdem müssen die Mitgliedsländer in öffentlichen Gebäuden für kostenlose Wasserspender sorgen. Laut EU-Kommission können die Haushalte in Europa jedes Jahr mehr als 600 Millionen Euro sparen, wenn sie weniger Flaschenwasser verbrauchen und stattdessen Leitungswasser trinken. Dadurch würde auch deutlich weniger Plastikmüll anfallen. Timo Wirken, Europaabgeordneter der SPD.
Wir bekommen europaweit öffentliche Trinkbrunnen und die Mitgliedstaaten werden verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um benachteiligten Gruppen einen besseren Zugang zu Wasser zu ermöglichen.
Restaurantbesitzer und Kantinenbetreiber werden aufgerufen, ihren Gästen Leitungswasser anzubieten, entweder umsonst oder gegen kleines Geld. Die Versorgungsunternehmen müssen ihre Kunden transparenter über Verbrauch und Kosten informieren und mehr gegen Wasserverluste tun. Sven Giegold, der Verhandlungsführer der Grünen, spricht von einem Meilenstein und erinnert daran, wer den Anstoß zu der Neuregelung gegeben hatte.
Wir haben es erstmal den Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die 1,8 Millionenfach die Europäische Bürgerinitiative Recht auf Wasser unterschrieben haben. Und es war diese Bürgerinitiative, die uns alle zum Jagen getragen hat.
Die Forderung nach Right to Water, also einem Recht auf Wasser, war 2013 die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative. Die Mitgliedstaaten der EU haben jetzt 2 Jahre lang Zeit, um die neuen Regeln einzuführen.
Stefan Überbach. Ist das der nächste Tabubruch in der Welt der Wissenschaft, der zugleich wieder die ethischen Aspekte erneut aufrollt? Zurück geht diese Frage auf eine Nachricht aus den USA. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat erstmals ein gentechnisch verändertes Säugetier zugelassen. Zur Fleischproduktion, Arthur Landwehr berichtet.
Die neuen Schweine sind für Menschen mit Fleischallergie gedacht. Mit ihnen lässt die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA zum ersten Mal ein genetisch verändertes Tier sowohl für medizinische Produkte als auch für den Verzehr zu. Es geht um Menschen mit Alpha-Gal-Syndrom, eine Allergie gegen einen bestimmten Zucker auf den Zellen von vielen Tieren, darunter Schweine, Rinder und Schafe. Ausgelöst wird dieses Syndrom meist durch Zeckenbisse. Deshalb sind auch in Deutschland viele Menschen betroffen. Das Unternehmen Revivicor aus Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia hat die DNA von Schweinen so verändert, dass sie den Alpha-Gallzucker nicht mehr produzieren und deshalb auch keine Allergien auslösen. Das ist wichtig für die Medizin, weil manche Arzneimittel wie Blutverdünner oder für Bauchspeicheldrüsenerkrankungen aus Schweinen gewonnen werden. Auch wird daran geforscht, Haut und andere Organe von Schweinen eines Tages transplantieren zu können. Von den genetisch veränderten Tieren sei die Gefahr, dass es zu allergischen Reaktionen komme, sehr viel kleiner, sagt das Unternehmen. Die Behörde betont aber, dass ihre Entscheidung keine Zulassung von Medikamenten oder Transplantationen bedeute. Sie habe nur die Sicherheit der Tiere für den Menschen untersucht.
Allergenfreie Schweine, ein Bericht von Arthur Landwehr. Das war es in den Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dirk Müller.